Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute sprechen wir mit einem weit gereisten Mitglied des Ensembles. Und zwar ist Nina Hofmann wieder zurück in Deutschland. Hey Nina, schön, dass du wieder da bist. Hoffentlich gesund wieder da bist. Wie geht's dir?
Ja, hallo. Ich habe es auch wieder zurückgeschafft nach Deutschland. witzig, dass du das mit dem gesund sagst, weil mich hat es tatsächlich ein ganz kleines bisschen, also ich hatte ein bisschen Erkältung letzte Woche. Okay. Aber es war noch so an der Grenze, dass es nach 2 Tagen waren die Halsschmerzen wieder weg und dann ging es. Aber ich sag mal so, die letzten Tage Whistler waren nicht ganz so erholsam und danach der Flug und alles.
Aber ich meine, das ist ja auch crazy, was du einfach in den letzten Monaten wieder abgerissen hast. Ich meine, wir haben ja so eine Folge irgendwie verschoben zwischendurch, weil du halt einfach wirklich so komplett durchgetaktet warst und du mir dann auch echt fast so ein bisschen leid tatst, weil...
Hey, nein, mir tat es auch leid, weil ich habe so gedacht, ja, in Whistler schaffen wir es auf jeden Fall, dann eine Folge aufzunehmen. So. Ich habe so gedacht, okay, Mountains and Enden World Cup, nee, das letzte Weltcup, das habe ich keine Zeit, aber dann in Whistler schaffen wir auf jeden Fall. Weil war ja auch so ein bisschen, es war zwar schon Teamcamp, aber auch so ein bisschen eigentlich entspannter. Mhm. Ja, ist aber irgendwie dann doch darin geendet, dass wir zum einen einige Sachen noch testen mussten, ein bisschen Mediaprojekte hatten, ein bisschen andere Sachen noch zu tun und irgendwie mit der Zeitverschiebung und allem dann und sich die Pläne auch öfter mal dann am Abend noch geändert haben. Ich so, okay, wir hätten eigentlich für da ausgemacht, aber nee, das schaffe ich jetzt nicht, weil wir wieder um 10 uns treffen auf dem Rad und dann nächsten Tag doch wieder das war und hier war und ich eigentlich in Whistler halt ganz viel Fahrradfahren war und ganz viel coole Sachen mit dem Team gemacht habe, was mega cool war, aber irgendwie dann keine Zeit für den Podcast war. Ja. Also zumindest keine, man braucht ja auch mal eine Stunde einfach Ruhe.
Ja.
Und die war halt einfach nicht da.
Ja, und leider, ich sag mal so, sorry. Wenn man in Whistler ist, dann sollte man da auch Radfahren. Und aber ja, wie gesagt, ey, du reißt ja da echt so ziemlich was ab. Und gerade das Thema, was du gesagt hast, von wegen, ja, dann ändern sich Termine oder so, da würde mich mal interessieren, so du so in so einem internationalen Team. Also du bist ja schon, ich sag mal, recht deutsch für einen Athleten.
Don't start this topic.
Also was ich halt meine, wenn ich mit dir um 10 Uhr ausmache, dann klingelt um 10 Uhr mein Handy und wir nehmen den Podcast auf. Das ist, ich mache ja sehr, sehr viele Interviews mit irgendwelchen Athleten, das findet zu 99,9% nicht statt, sondern ich warte mindestens immer eine Viertelstunde bei fast jedem. Und du bist ja schon sehr strukturiert, vor allen Dingen ist es halt krass, wenn man weiß, so was du für einen Terminkalender hast. Da alles reinzubekommen und auch pünktlich zu sein, heißt ja, dass du recht strukturiert bist. Wie funktioniert das, wenn man jetzt mit einem Team zusammenarbeitet, was eben ja nicht so, ich will jetzt nicht sagen nicht strukturiert, weil das stimmt nicht, aber du weißt, was
nicht
ich
so
meine.
Deutsch.
Ja, genau. Richtig.
Ja, also das ist es witzig, dass du das ansprichst, weil genau das hat mich letzte Woche wieder mal so ein ganz kleines bisschen, nicht zur Weißglut getrieben, das wäre übertrieben, aber es waren halt so Sachen, ich hätte gerne einen strukturierten Plan für die ganze Woche gehabt, wann wir was zu tun haben, damit ich hätte sagen können, Tobi, okay, ich habe an dem Tag, müssen wir erst um so und so viel Uhr aufs Rad, also habe ich Vormittag Zeit für den Podcast oder so, aber das war halt nicht der Fall, wir hatten halt so eine grobe Struktur und dann hieß es halt immer, ja, nachdem was wir schaffen, schauen wir dann halt mal am nächsten Tag und dann hat sich das halt irgendwie abends immer wieder so ein bisschen verändert oder beziehungsweise, ich meine gut, ich hätte wahrscheinlich auch sagen können, nee, ich komme heute nicht, ich komme erst um 12 Radfahren, weil ich habe halt noch was zu tun, aber wir hatten halt Ingenieur von Santa Cruz da, Fox war da und so weiter und so fort und ich wollte diese Möglichkeit halt auch nicht irgendwie auslassen, dann habe ich gesagt, ja, okay, das Radfahren geht vor. Aber ja, das ist schon manchmal ein bisschen lustig und wir haben so ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen auch gemacht, dann haben so ein paar Sachen besprochen und dann kam das Thema irgendwie auch mal auf, dass als ich dann auch mal wieder erwähnt habe, ja, weiß nicht, ob ich da wieder doch zu deutsch bin, aber ich hätte manchmal gerne noch ein bisschen mehr Struktur.
Ja. Ich meine, du bist ja gestartet mit Santa Cruz Syndicate, da war es ja mehr oder weniger unter amerikanischer Leitung, oder? Und jetzt ist es ja schon britische Leitung. Oder nicht?
Nee, also eigentlich hat sich was so die Führung, sage ich mal, des Teams angeht, nichts geändert in den letzten 3 Jahren.
Okay.
Das ist nach wie vor unser Teammanager Jordan, also Amerikaner aus Santa Cruz, der bei Santa Cruz auch in der Firma arbeitet, zusammen mit Steve zusammen, also der Brite halt quasi.
Ja.
Und dann macht Lyle unsere Logistics, also die ganze Reiseorga und sowas. Die drei organisieren quasi so ein bisschen alles zusammen. Aber da hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht unbedingt was geändert. Es ist sogar eigentlich eher so geworden, dass es in den ersten, im ersten Jahr noch deutlich looser war in vielerlei Hinsicht. Und ich irgendwann dann auch mal was gesagt habe, als ich mich dann gut genug eingelebt hatte und so das Gefühl hatte, okay, jetzt darf ich auch mal was sagen.
Jetzt kann man mal auf den Tisch hauen.
So. Naja, nicht gleich auf den Tisch hauen, aber zumindest mal einen kleinen Finger heben.
Ja.
Ja, aber es ist, und beziehungsweise ich bin mit meinem Mechaniker zum Beispiel super eingespielt, der weiß da auch Bescheid, wie ich ticke.
Ja.
Und der, oft sind es ja viele Sachen, die ich auch dann direkt mit ihm machen muss und dann verabreden wir uns halt. Also zum Beispiel an dem einen Tag wussten wir jetzt nicht so ganz, was der Rest der Crew macht und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen um 10 aufs Rad, weil wir haben noch das und das und das zu tun.
Ja.
Das funktioniert super, ja.
Das, was ich jetzt sage, ist natürlich total dumm, weil man kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren, aber was mir so aufgefallen ist, es gibt halt so pro Land so ein gewissen Vibe. So wie man uns Deutschen halt immer diese Pünktlichkeit und diese Humorlosigkeit hinterher sagt, finde ich, in den USA ist so, ja, das ist alles so ein bisschen locker und jeder spricht darüber, dass das locker ist. Und dann habe ich, also dann kann ich mich da schon irgendwie so mit arrangieren, wenn man so nicht weiß, was passiert, aber irgendwie was passiert. Und ich habe immer so das Gefühl, zumindest in Schottland ist es so, mit den Schotten habe ich immer relativ viel zu tun. Das ist so unfassbar strukturiert und es gibt einen minutengenauen Plan und wenn man dann vor Ort ist, dann wird der umgeschiftet und verschoben und damit komme ich überhaupt nicht klar. Ja? Also ich komme halt entweder damit klar, wir sagen was und dann passiert das auch oder wir sagen halt gar nichts und dann gucken wir mal, was passiert. Aber so dieses, ja. Und das ist so lustig, dass so jedes Land da so ein bisschen seine Eigenheiten hat, ne?
Ja, das, voll.
Das, und in so einem internationalen Team wie bei dir, mit so vielen unterschiedlichen Athleten auch, die ja nochmal anders ticken, das ist bestimmt echt auch richtig schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, oder?
Also was ich auf jeden Fall auch sagen muss, es hängt bei uns immer noch so ein bisschen ab, wenn jetzt Race Week ist und wir haben, und es gibt halt auch zum Beispiel einen Terminkalender oder, also weiß ich nicht, Training fängt halt um 8.30 Uhr an oder so, dann. Und ich sage, ich bin 7.45 Uhr im Pit, also ist Ethan 7.15 Uhr im Pit oder irgendwie sowas. Und dann ist er auch um die Uhrzeit da und dann ist auch alles bis dahin gemacht. Und dann Essen zum Beispiel soll um 7 Uhr auf dem Tisch sein, das funktioniert auch immer. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie da nichts on time ist, gar nicht. Ich finde sogar eigentlich, dass wir relativ strukturiert sind, vor allem in der Rennwoche klappt eigentlich alles sehr gut. Also da muss es auch, finde ich, klappen, weil da sind wir dann einfach sonst zu viele Leute in dem Team, dass das nicht funktioniert.
Gut, dafür klar, seid ihr ja auch ein professionelles Team, ne, dass jeder da irgendwie professionell auftritt.
Und klar sind mal irgendwie plus minus 5 Minuten, vielleicht auch mal 10, ne? Also man ist dann jetzt nicht vielleicht irgendwie auf die Minute genau. Und das habe ich auch gelernt, dass das, ne, alles entspannt, wenn man mal 10 Minuten später kommt oder so. Aber mir ist es immer unangenehm, irgendwie zu spät zu kommen oder nicht on time zu sein, weil ich immer dann, man lässt ja den anderen warten oder die anderen warten in dem Moment. Und ich finde, das ist halt, ich verschwende denen ihre Zeit, dann, nur weil ich nicht auf die Reihe bekomme, pünktlich zu sein. Und ich finde das irgendwie unhöflich und respektlos. Und deswegen.
Ja, genau.
Ist das bei mir irgendwie so im Kopf halt drin, einfach halt pünktlich zu sein und on time zu sein. Aber es ist auch cool mit Leuten aus verschiedenen Kulturkreisen, sage ich jetzt, ne? Ist ja trotzdem alles westlich, aber aus ein bisschen anderen Ländern eben zu tun zu haben, die dann doch immer mal ein bisschen anderes ticken, weil man dann, und man versteht, warum die so ticken, dann kann man sich die positiven Seiten davon irgendwie auch rausnehmen und oftmals, wenn man zum Beispiel Sachen dann halt nicht ändern kann, weil man jetzt auf jemanden warten muss oder weil aus Gründen es später wird oder so und man lässt dann die deutsche Mentalität raushängen und stresst halt rum, dann ist halt auch keinem geholfen, ne?
Ja, das stimmt.
Da muss ich auch immer noch dran arbeiten, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden.
Ja, aber es ist, daher. Also wie du sagst, es ist halt einfach cool, auch mal so andere Sachen zu erfahren, weil es heißt ja nicht immer, dass seine eigene Vorgehensweise immer die richtige ist.
Ja,
und von daher, aber ja, das ist, ich finde das total, total lustig und total interessant, wie das.
Ich finde es auch cool, was du mit den Schotten sagst. Das habe ich noch nicht so mitbekommen.
Ja,
dass sie den genauen Plan haben. Aber das finde ich fast auch noch schlimmer. Wenn man dann schon einen Plan hat, dann sollte man da auch den einhalten.
Ja,
also wobei, wenn man es dann irgendwann weiß, dann kann man sich auch schon drauf einstellen. Dann weiß man zwar, okay, es gibt hier einen Plan, aber sehr wahrscheinlich ist das nur so ein ganz grober Anhaltspunkte.
Ja, also also das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, das ist echt lustig, aber das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war tatsächlich vor diesem letzten Weltcup-Block mit Ludenville und mit Mountain an. Und du warst ja noch nicht so ganz sicher, wie fit du bist, weil du hattest ja dann auch irgendwie wieder einen Crash irgendwie bei der deutschen Meisterschaft gehabt. Danach haben wir ja kurz gesprochen. Und Lunenville war, glaube ich, auch challenging so, oder?
Na, das war challenging, was das Wetter angeht. Und die Strecke ist relativ, also es gibt Strecken, die im Nassen sich genauso gut fahren lassen wie im Trocknen oder ähnlich, aber Lunenville gehört nicht dazu. Mhm. Die wird einfach sehr anspruchsvoll im Nassen.
Ja. Und, aber wie ging es dir dann damit? Also so mental auch?
Und na, also ehrlich, jetzt von der deutschen Meisterschaft, der Crash, der, also das war nichts. Es sah zwar irgendwie spektakulär aus, aber ich habe da nichts davon getragen und mich da eigentlich auch gut gefühlt. Und war eigentlich eher so, dass dann die WM war ja noch vorher vor Lunenville und da bin ich schon, ist ja trotzdem immerhin WM und auch wenn ich dann jetzt dieses Jahr noch, also okay, gut, Fort William und Poland waren jetzt nicht so schlecht, die zwei Weltcups, aber die anderen waren ja schon eher nicht gut. Und dann gehst du halt, hast du nicht so ein mega Selbstbewusstsein, aber ich habe mich schon versucht zu hypen für Andorra und zu sagen, ja, du kannst trotzdem die Sache hier gewinnen, auch wenn du jetzt in den letzten Rennen das irgendwie nicht so gezeigt hast, dass du jetzt Top-Favorit bist. So bin ich da irgendwie halt auch rangegangen. Und dann hat das halt irgendwie alles gar nicht so richtig, oder was heißt gar nicht so richtig geklappt, das ist auch falsch, aber es lief zumindest vom Ergebnis her nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Aber als man es dann alles wieder nüchtern betrachtet hat, war es eigentlich voll in Ordnung, was ich da abgeliefert habe in Andorra und voll okay. Und dann war das cool, dass Lunenville am Ende ein vierter Platz geworden ist mit einem Lauf, wo ich schon wieder einen Bock oben reingebracht habe, aber einfach weiter gepusht habe und weitergefahren bin. Und das war in Andorra halt so das Problem, dass ich da kleine Fehler gemacht habe und dann den Lauf halt aufgegeben habe. Und daran habe ich dann gearbeitet und es war cool, dass es gleich im nächsten Rennen eigentlich geklappt hat. Und von daher sehe ich Lunenville eigentlich als Erfolg, beziehungsweise auch als Erfolg im Sinne von, es war ja nass oder war richtig nass am ersten Tag und richtig schlammig und ich kann schon im Matsch fahren, aber ich bin jetzt nicht einer der besten Fahrer im Matsch und vor allem, wenn es zu tiefen Rinnen kommt und sowas, wo du so Balance halten musst und laufen lassen musst und boah, das ist immer, es sind auch Bedingungen, die du fast nie trainieren kannst, weil wann bekommst du mal sowas, so eine Strecken irgendwo, die sich dann auch so tief ausfahren, ne? Mhm. Und da struggle ich halt immer ein bisschen und ich bin aber den ersten Tag Training irgendwie mega gut gefahren, bin bis auf den letzten Lauf, aber das war, weil da Haufen Leute vor mir gestürzt sind, bin auch irgendwann gestürzt, aber ich bin mega gut gefahren und das hat eh schon das Selbstbewusstsein geboostet und dann war der Rennlauf eigentlich auch ganz okay und dann habe ich so gedacht, okay, gut, kannst ja zum Glück doch noch Fahrrad fahren.
Ja, weil genau, also das ist ja eben immer dieses Selbstbewusstsein und so, das ist ja, das spielt ja halt einfach immer einen richtigen
mega.
So einen richtigen Fakt, das ist ein richtiger Faktor so, ne? Und eben dann hat ja irgendwie deutsche Meisterschaft. Also ja klar, du hast dich da nicht verletzt, aber trotzdem sowas macht ja trotzdem so ein bisschen was mit einem. Ne? Dann reist du irgendwie zur WM, dann läuft es nicht so ganz wie geplant. Und dann aber trotzdem dann jetzt das matschige Rennen zu fahren, auch nicht perfekt, aber dann trotzdem zu merken, okay, ich fahre hier nicht perfekt und schaff's trotzdem irgendwie aufs Podium oder Vierter zu werden. So. Das ist ja schon irgendwie dann, also da klebt man ja ganz schnell ein Pflaster über das angebrochene Ego so, oder?
Zumindest ein kleines. Ja. also klar, ein vierter Platz ist nicht da, wo ich sein will. Ich will nach ganz vorne fahren. Aber in Anbetracht der Saison, wie sie bis dahin gelaufen war, musste ich mit dem vierten Platz auf jeden Fall mal auch wieder zufrieden sein. Das muss ich dann auch immer lernen, dass man sich mit sowas auch mal zufrieden gibt und happy drüber ist.
Aber das heißt ja, also, wie gesagt, du hast ja irgendwie hast ja auch nicht den perfekten Run gehabt. Und du weißt ja dann, woran es gelegen hat und schaffst es trotzdem so weit nach vorne zu fahren. Das heißt ja, hättest du jetzt einen perfekten Run, hast du halt die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Und das ist ja irgendwie schon so ein gutes Gefühl, oder? Schon, weil wenn du jetzt einen perfekten Run hast und wirst dann Vierter und dann merkst du, okay, egal was ich hier mache, ich kann halt mit der Spitze nicht mithalten, die sind einfach schneller wie ich, das ist, glaube ich, schwieriger, oder?
Genau, und das war der Punkt auch in Andorra mit dem 10. Platz. Der Lauf war, also der war überall so safe und ich hätte überall einen kleinen Müh schneller fahren können. Und dann sind diese 3,5 Sekunden mal ganz schnell irgendwie rausgeholt. Also ich wusste oder ich bin nicht ins Ziel gekommen, war so, boah, das war ein perfekter Lauf, da ging nichts mehr. Und dann bin ich Zehnte. Und dann hätte ich schon große Fragezeichen im Kopf gehabt, weil dann sagt man sich so, okay, dann muss ich irgendwie jetzt mal grundsätzlich was ändern oder an der Pace arbeiten. Aber ich weiß ja, dass die Pace grundsätzlich da ist. In Ludernweh wäre zum Beispiel ohne den Fehler oben der zweite Platz. Also ein erster wäre nicht, da hätte ich schon nochmal ein bisschen Gas geben müssen hier und da, aber der zweite wäre drin gewesen.
Ja.
Und das, also zu wissen, dass man, ich will einfach Top 3 sein, am liebsten in jedem Rennen.
Ja.
Und das kann ich sein, wenn ich alles zusammenkriege und einen guten Lauf fahre und die anderen Mädels nicht gerade irgendwas Exorbitantes da zaubern, dann ist das auf jeden Fall machbar und das ist halt immer cool zu wissen. Deswegen war es auch mal wieder gut, auch wenn da oben ein Schnitzer drin war im ersten Teil, aber zumindest sonst einen soliden Lauf runterzubringen, um einfach zu wissen, okay, you're in the mix und all ja. good.
Du bist ja dann relativ zügig nach Amerika geflogen.
Mhm. Und bist also ich war sogar 2 Wochen da, aber dann, ja.
Aber du bist dann zu den US Open geflogen.
Ja.
Und das ist ja jetzt so das, ich weiß nicht, ist es das dritte Mal, dass du da warst oder du hast jedes Mal, wo du da warst, hast gewonnen eigentlich, oder?
Ja, genau.
Genau. Und also erstmal, warum ist es wichtig für euch oder für dich, da mitzufahren?
Zum einen ist Fox einer der großen Hauptsponsoren und deswegen, also Fox Klamotten.
Ja.
Und deswegen sind wir da auch immer happy, quasi da zu sein und die zu unterstützen mit unserer Präsenz quasi. Zum anderen ist es einfach ein mega cooles Event, es ist super gut organisiert und macht echt Spaß, da mitzufahren. Es ist cool, was in der USA zu haben, für die Szene auch dort einfach. Und ein Punkt ist natürlich auch noch, es gibt halt $15.000 Preisgeld. Ne? Das zieht natürlich auch noch ein bisschen, also weißt du, auf dem Weltcup gibt es halt 3.750 Euro.
Ja.
Dort gibt es halt 15.000, da muss ich halt irgendwie erstmal 3 Weltcups gewinnen, um da hinzukommen.
Ja, ich meine, da möchte ich gleich im Verlauf dieses Gesprächs noch schnell mit dir drüber reden, über das Thema, weil das finde ich echt, das finde ich so crazy. Aber ja, ich meine, jetzt hast du ja den Vergleich oder hast es ja schon öfters gehabt. Das ist ja quasi ein US-internes Rennen, so wie jetzt die deutsche Meisterschaft ein deutsche Szene internes Rennen ist. Das stimmt natürlich nicht, weil immer welche von außen noch dazukommen. Aber trotzdem kann man ja so diese Szenen so ein bisschen vergleichen und so vielleicht Parallelen ziehen. Aber wie würdest du denn sagen, wie ist so die interne amerikanische Szene, wenn es eben nicht um Weltcup geht, sondern so ein US Open Rennen?
Es macht immer mega Spaß, dorthin zu kommen, weil die Amerikaner oder die US-Amerikaner halt sehr sportfanatisch sind und die kennen dich einfach. Also schon als ich vor 2 Jahren dort halt das erste Mal dort war und dich irgendwie da jeder mit Namen anspricht und so weiter. Ich meine, klar, okay, war da die Saison schon durch und ich hatte eine Saison im Syndicate hinter mir und so, aber das ist einfach so cool, wie da jeder halt Details kennt und dich kennt und dich entsprechend anfeuert und mitfiebert und dabei ist. Und es ist auch es sind echt viele Kids auch dort und junge Athleten, die mitfahren und auch schon echt shredden, also wirklich Gas geben. Das ist cool. Alle sind halt, ne, US oder Nordamerikaner sind ja sehr, sehr offen, sehr gesprächig und so. Und das im Verhältnis, also für uns Deutsche halt so im Verhältnis. Die quatschen dich halt einfach an und dann bist du halt immer, hast immer sofort ein cooles Gespräch quasi am Bein. Also nicht im negativen Sinne, sondern genau. Und ist einfach cooles Flair. Also es macht echt Spaß und das ganze Rennen, wie gesagt, ist halt auch cool organisiert. So von allen drumherum.
Was sind das für Leute, die da zu so einem Rennen kommen, die da mitfahren? Weil ich meine, lange Zeit hat die USA eigentlich relativ wenig Rolle gespielt im Downhill. Dann durch Gwynn und so ist das alles deutlich krasser geworden. Und mittlerweile haben die auch echt gute Fahrer, die aus den USA kommen. Und ich glaube, dieser Sport ist einfach noch mehr in den Fokus gerückt, oder? Aber was sind das für Fahrer, die diese Rennen fahren und was sind das für Zuschauer, die da hinkommen?
Also so viel anders als zu Hause ist das jetzt auch nicht, ne? Das sind auch alles westlich geprägte Menschen, die Lust haben auf Fahrradfahren und weil Fahrradfahrer allgemein einfach coole Leute sind.
Ja.
Viele sind, aber das ist ja bei uns auch so, viele sind gar nicht so oh, ich muss jetzt irgendwie Erster werden und so, sondern die sind zum Spaß an der Freude auch hier, um einfach, zum einen finden sie es cool mit uns Pros, halt irgendwie die Möglichkeit zu haben, vielleicht mal eine Lab zu machen oder zumindest ein Autogramm zu bekommen, um mal kurz zu quatschen und ein Foto zu machen und so. Und das genießen sie halt einfach. Und was auch cool ist, was mir gerade noch so auffällt, ist, es gibt dort immer eine Adaptive Category. Also eine Kategorie für, es gibt halt so 4-5 Leute dort, die mit, die quasi nicht mehr laufen können und in einem eigens gebauten, naja, Dreirad, solch quasi gefederten Dreirad, die Strecke runterheizen. Absolut geisteskrank. Ich hab Trackcore gemacht an einem Tag und dann kamen die gerade vorbeigefahren und ich dachte nur so, ihr habt eine komplette Macke. Weil die haben einfach, ich stand genau im Steinfeld und die haben einfach, keine Ahnung, Vollgas da drüber gelassen. Das Ding ist von links nach rechts gesprungen. Und ich habe nur gedacht, Hilfe. Ja. Und sowas wird halt auch mega supported. Also sie sind extrem supportive, also so unterstützend halt. Mhm. Und halten sich da gegenseitig voll und das ist, ja, ist einfach cool zu sehen. Ich meine, die Szene hatte jetzt, also dieses Jahr gab es ja zum ersten Mal auch die Pro Downhill Series. Das heißt, es waren vier Rennen insgesamt. Vier, glaube ich. Rennen insgesamt. Das war jetzt die letzten Jahre. Da gab es nur diese Northwest Cups und sowas. Noch nicht so groß, aber es wird jetzt auch wieder, dass quasi sich da ein bisschen hin entwickelt und das ist mega cool. Das liegt doch einfach an so Namen wie halt einem Gwyn, ne, oder Nico Mullally oder wer da auch noch so nachkommt, die sich dafür einsetzen und das pushen. Ja. Und das einfach der, weil wenn man halt überlegt, dass einfach, was das Mountainbike angeht, der nordamerikanische Markt halt auch recht ein großer ist, ne. Es ist so schade, dass wir dort nicht vielleicht noch ein paar mehr Rennen haben. Das ist alles irgendwie sehr europäisch halt, der Weltcup. Ja. Und wär cool, wenn man, also wir werden nächstes Jahr einen Stop in den USA wieder haben.
Okay.
Aber wäre cool, wenn man vielleicht auch mal einen an der Westküste schaffen würde oder so, ne?
Ja.
Oder an der kanadischen Westküste.
Ja.
Kommt vielleicht 26. Schauen wir
mal. Ja, ich meine, ihr schafft, die Downer schaffen es ja überhaupt mal in die USA und nach Kanada, ne? Nach Nordamerika, der Weltcup. Ich meine, der Enduro-Weltcup, der findet halt einfach, das ist halt kein Weltcup, das ist ein Europacup, ne? Also der findet
Nein,
halt
die
einfach.
Hatten vor 2 Jahren waren auch amerikanische.
Ja,
vor
genau.
Jahren, die 2 Jahre.
Also
aber
da,
ja, jetzt letztes Jahr.
Da schon noch, aber jetzt, dieses Jahr war ja einfach gar nicht mehr.
Nee, ja,
das ist dann halt einfach schade, weil das ist halt einfach wirklich ein unfassbar großes Land und wo, also es hat natürlich auch eine geile Mountainbike-Historie.
Ja.
Und deshalb frage ich mich halt auch.
Ja, die EWS war aber auch, ich glaube, die waren ja auch in Südamerika gewesen vor ein paar Jahren.
Ja.
Und auch Tasmanien vor 2 Jahren und so. Es war jetzt nur dieses Jahr, dass da leider alles nur in Europa war.
Ja, da hoffen wir mal, dass das wiederkommt. Genau. Weil das ist halt schon immer cool irgendwie, ne?
Ja.
Für dich war dann quasi der das Saisonende in Mont-Saint Anne. Einfach eine Strecke, die es halt ja auch schon seit gefühlten 100 Jahren gibt und die schon irgendwie immer im Rennkalender mit drin steht, irgendwie mit Fort William ist, glaube ich, Mont Saint Anne so eine der Strecken, die wirklich immer drin ist, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine legendäre Strecke, ja.
Fort William liegt dir eigentlich ganz gut, also eine der alten Strecken. Wie schaut es mit Mont Saint Anne aus?
Irgendwie, also die Strecke macht schon mega Spaß, weil es ja doch sehr schnell ist, sehr viel Abwechslung trotzdem auch drin hat und so alles, was du halt haben willst, drin hast. Ich habe halt immer Struggle mit Armpump auf der Strecke. Dieses Jahr ging's. Ich habe am ersten Tag wieder gedacht, sinnlos, du trainierst so viel und schon wieder gehen dir hier die Arme fest. Und dann haben wir ein bisschen was am Fahrwerk geändert, vor allem an der Gabel. Und dann ging's tatsächlich. Dann war es nicht so, dass ich gedacht habe, nach dem großen Hauptsteinfeld, dass ich danach den Lenker nicht mehr festhalten kann. Das war nämlich letztes Jahr im Rennlauf der Fall gewesen, weshalb ich dann so unglücklich da über diesen Zielsprung fast gecrashed bin. Weil die Hände so festgegangen sind, dass ich da irgendwie, und das Timing auch schlecht war beim Absprung.
Aber woran liegt
egal.
Das?
Es ist einfach, die Strecke ist halt, sind ja schon, ich meine, jetzt waren es 4,5, weil sie es ja immer schneller machen, aber die geht schon Richtung 5 Minuten, das ist einfach lang. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach, dass irgendwie so viele kleine Schläge kommen die ganze Zeit und vor allem dann im unteren Bereich die ganzen Steine halt kommen, die dich einfach, die machen dich so fertig in den Arm.
Ja.
Und Also es sind viele Fahrer, die da einfach zu tun haben mit Unterarm. Und dann ist halt Fox auch einfach ein eher steiferes Fahrwerk als jetzt vielleicht ein Öhlins oder ein RockShox oder so.
Ja.
Aber das, ja, also ich bin extra, weil ich wusste, Mountain End, ne, macht Probleme. War ich nochmal in Klino weg gewesen, habe 9 Fullruns gemacht auf der Downhill-Strecke. Also nicht nur auf der Downhill, auch auf anderen Strecken.
Ja.
War nochmal einen Tag Moto fahren und bin da auch 20 Minuten Laps gefahren und so weiter. Bis die Unterarme halt nicht mehr ging und ich den nächsten Tag wirklich Unterarm-Muskelkater hatte, dachte, okay, gut, mehr kannst du jetzt nicht machen. Wenn du 20 Minuten Moto durchhältst, dann wird der wohl mal zu Ende gehen. Ja, und dann erst der Trainingstag und wieder. aber es ging dann. Also zum Rennlauf und alles ging es dann.
Also gibt's da irgendwie, ich meine, Armpump haben natürlich super viele Leute mit zu tun. Und gerade wenn man jetzt halt vor allen Dingen so im Jahr auf seinem Hometrails unterwegs ist und dann fährt man im Urlaub irgendwie in die Berge und merkt so, ach krass, das ist ja ein bisschen anders wie hier. Auf meinen gebauten Hometrails. Hast du da irgendwie eine Strategie, wie man das trainieren kann?
Also das Wichtigste ist halt einfach Rad zu fahren und auch länger Rad zu fahren und nicht dann, wenn es halt weh tut, anzuhalten, sondern einfach durchzuziehen.
Ja.
So ein bisschen. Und wenn, also der Punkt zwischen die Arme fangen an, weh zu tun und ich kann den Lenker nicht mehr festhalten, da ist viel Raum dazwischen. Also da kann man sich schon ein bisschen, naja, ich würde es ja nicht mal quälen nennen, weil ich finde, Unterarmpump tut jetzt nicht so weh. Es ist halt einfach ungünstig, weil irgendwann geht die Hand halt auf. Aber bis dahin muss man halt einfach durchziehen. Und ein bisschen an der Position auf dem Rad halt arbeiten und überlegen, versuchen. Also zum Beispiel, das habe ich jetzt eh, ich stehe relativ viel, aber ich muss wieder ein bisschen mehr mit den Beinen arbeiten, um ein bisschen Last vom Oberkörper zu nehmen. Also meine Beine gehen mir irgendwie seit 2 Jahren nie mehr grau beim Rennen fahren. Die sind immer fit irgendwie. Und wenn du das aber schaffst, wieder ein bisschen mehr über die Beine zu arbeiten und damit ein bisschen Last vom Vorderrad zu nehmen, hilft dir das auch. Sich dann halt irgendwie Punkte zu setzen, wo ich mal ganz kurz doch mal, also man kann mal in der Luft kurz mal die Hände aufmachen, wenn man einen Sprung hat zum Beispiel. Und das hilft extrem, um dann wieder ordentlich festzuhalten. Ja, und dann Fahrwerk einstellen, also Highspeed Compression zum Beispiel rausnehmen.
Aber irgendwelche Gadgets oder so, ich meine, die Motocrosser arbeiten ja relativ viel mit so. Es gibt da irgendwie so ein Ding, das mit so einem Strap machst du dir das unter den Unterarm und dann hast du so eine Kugel, die du da so reinschrauben kannst, um das dann halt quasi aufzudehnen. Aber sowas machst du nicht, oder?
Nee, also so schlimm ist es ja nicht. Ich habe ja sonst auch die Probleme mit Armpump, es ist wirklich nur Mountain End, wo ich es halt merke. Und das wäre ein Schritt zu weit. Oder sich dann hier, ich kenne auch Leute, die lassen sich dann die Faszie aufschneiden oder so.
Ja, okay, ne? Das muss man vielleicht nicht machen, ne?
Ja. Na, das, also was aber auch mega hilft, ist warm machen. Also, weil wenn ich zum ersten Trainingslauf reinfahre und nicht richtig die Arme warm gemacht habe, gehen die viel, viel mehr fest, als wenn die halt richtig warm sind. Und ich habe zum Beispiel dann Mountain End für meine Rennläufe ganz viel schon auf dem Turbo-Trainer einfach immer Arme, also Hände auf und zu die ganze Zeit gemacht, dass die halt wirklich richtig warm werden, die Unterarme. Oder halt tatsächlich sogar, wenn ich mich auf dem Turbo-Trainer warm trete, habe ich ja Zeit. Und dann greife ich halt zum Beispiel ganz fest den Lenker irgendwie an und drücke dann immer noch so, bis ich nach einer Minute merke, okay, jetzt kommt so eine Art Pump halt oder sowas. Dass man das einmal halt vorher schon mal simuliert.
Ja, das ist echt spannend. Weißt du, warum Mountain End immer so spät in der Saison ist? Weil ich habe immer so das Gefühl, ja, das ist einfach ein Herbstrennen. Da fallen schon die Blätter runter. Es schaut immer so ein bisschen nach Herbst aus.
Naja, es war nur die letzten 2 Jahre eigentlich so. Also 2022 war es im August gewesen.
Okay.
Die Jahre zuvor, ich bin nur 2019,
war es WM,
da war es auch gegen Ende der Saison.
Genau.
Und davor bin ich nicht gefahren.
Ja. Also es ist ja,
aber
ich hatte
das. Ich hab's. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Warner Brothers hat Bock, mal ein Schneerennen zu haben irgendwann, weil ich weiß nicht, als ich den Kalender gesehen habe, letztes Jahr, dachte ich so, ihr wollt Anfang Oktober Mountain End, das ist eine Skiregion, ne? Also kannst du auch mal ins Klo greifen damit und es kann einfach Schnee liegen schon oder halt zumindest Schnee, Kriesel, Graupel, whatever. Und dann machen sie es dieses Jahr wieder so. Und nächstes Jahr ist es wieder Ende der Saison, sogar noch eine Woche später. Also ich weiß nicht, die spielen irgendwie ein bisschen mit dem Feuer.
Ja, du, wenn die ein Schneerennen übertragen wollen, dann sollen sie doch Enduro machen. Ich meine, die schaffen es im Sommer irgendwie im Schnee zu fahren. Also.
Oh Mann, ja. Ja, stimmt, am Ende des Tages kannst du auch. Wir haben in Ludon ja noch Glück gehabt, wenn das eine Woche später gewesen wäre, hätten wir da wahrscheinlich auch Schnee gehabt.
Ja, das ist auch Winterwunderland, ja. definitiv. Ja, krass, ey. Ja, ja. Aber jetzt so Rückblick auf die Saison, würdest du sagen, das war eine Saison, wo du viel gelernt hast, wo du die ganz okay war, oder war es so eine zum Vergessen?
Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, viel über mich wieder gelernt und viel über die mentalen Seiten auch nochmal gelernt, woran ich, oder was heißt, woran ich noch arbeiten kann, aber wo man wird ja jedes Mal wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, und das war einfach cool, die zu lösen und daran zu arbeiten und daran zu wachsen. Rein weg von den Ergebnissen bin ich natürlich null zufrieden. Das war, ich sag's immer so negativ, ich meine, Fort William, ne, zweite, nur eine halbe Sekunde auf den Sieg, Polen, dritte, war echt gut gewesen, Ludomwe, vierte, okay, gut, aber die anderen Rennen waren halt alle irgendwie halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass ich dann aber trotzdem noch fünfte im Gesamtweltcup werde, ist eigentlich doch dann ganz gut, ne?
Ja.
Von daher ich bin null zufrieden mit der Saison, was die Ergebnisse angeht, aber so schlimm ist es dann doch auch nicht. Und ich muss halt immer wieder, und das verdränge ich halt immer so ein bisschen, die Ellenbogenverletzung doch mit ins Gewicht fallen lassen. Also das ist definitiv einfach eine Verletzung gewesen. Ja. Und es war keine verletzungsfreie Saison. Und für eine nicht verletzungsfreie Saison sind die Ergebnisse dann doch eigentlich ganz okay. Leger haben wir einfach auch mit dem Rennlauf, wo es eine halbe Stunde vorm Rennen angefangen hat, mega zu regnen und es wie Eis war, das war jeder hingeflogen.
Ja.
Das war halt dann leider auch noch ein Rennlauf, was nicht so 100% mehr in deiner Macht lag. Und ja, und dann die anderen zwei Rennen mit Valdisole und Leo Gang mit der Ellenbogenverletzung. Dann sind es jetzt schon nur noch vier Rennen von den sieben Weltcups, ne?
Ja.
Ja,
das ist dann echt unschön, ne? Und
deswegen ist schön, dass es nächstes Jahr ein paar mehr Rennen gibt. Ich freue mich auf die 10 Weltcups.
Also das heißt, da geht es halt wirklich mehr, also wird es mehr Sachen geben und auch nochmal weiter verteilt, oder? Du hast halt gesagt, USA kommt irgendwie mit dazu.
Genau, also Lake Placid wird ein neuer Weltcup nächstes Jahr. Der ist neu. Also es werden jetzt gar nicht so, obwohl doch, es kommt, also erstmal, Fort William fällt raus.
Oh nein!
Fort William nächstes. Ja, genauso habe ich auch reagiert.
Warum?
Gründe.
Ja, keine Kohle mehr.
Vielleicht auch das, ich weiß. Also ich kenne die genauen Gründe nicht, aber ich weiß, es ist eventuell, also sie wollen auf jeden Fall ein Rennen in Fort William machen, aber es wird kein Weltcup halt sein. Mhm. Und Latui kommt dazu in Italien.
Mhm.
Lenzerheide ist wieder dabei.
Okay.
Und Andorra ist wieder Weltcup und nicht WM. Und dann ist Champery ja WM. Und damit, genau, hast du dieselben Venues wie dieses Jahr plus diese, in Anführungsstrichen, neuen alten, die ich jetzt genannt habe. Und Lake Placid halt noch, genau. Und dann hast du einfach, ist halt cool, wenn man irgendwie 10, finde ich eine schöne Anzahl, weil das ist auf jeden Fall noch handelbar, dass es nicht zu viel und zu stressig wird. Aber man hat einfach ein paar mehr Möglichkeiten und Chancen und kann sich auch mal ein schlechtes Ergebnis leisten, ohne gleich die Chance auf einen Overall-Sieg zu verlieren.
Hm. Ja, ich meine, das ist ja das, wo wir Anfang der Saison drüber geredet haben, dass es natürlich auch für einen Zuschauer einfach deutlich interessanter ist, wenn es halt einfach mehr Rennen gibt. Und klar ist es dann halt irgendwie, es gibt halt das schlechte Beispiel von Fußball, wo es dann halt einfach viel zu viel ist, aber wo dann einfach die Athleten auch krass leiden, aber ich sag mal, so 10 ist ja schon was, wo man halt irgendwie mit arbeiten kann, ne?
Und genau, also mehr muss es jetzt unbedingt nicht sein, aber 10 ist schon cool. Ja. Ich meine, was noch ein bisschen cooler wäre, wenn man jetzt vielleicht wirklich noch was im asiatischen Raum hätte oder wenn sie mal Australien, Neuseeland schaffen würden oder Südamerika oder so, ne?
Mhm.
Oder selbst irgendwie mal Südafrika wieder, ne? Das wäre schon, dass man, es ist trotzdem jetzt wieder nur Nordeuropa und, Nordamerika und Europa.
Ja.
Aber das wird schon vielleicht hoffentlich dann auch alles kommen. Ich meine, am Ende des Tages ist es für uns als Team finanziell besser, wenn es so ist. Und auch für mich als Athlet ist es halt dann auch weniger Reisen, was auch schön ist.
Ja, aber du kannst natürlich auch einfach deutlich mehr sehen, wenn du halt, also ich sag mal so, ich habe das sehr genossen, in Südamerika Rennen zu fahren, weil es halt einfach was komplett anderes ist, so, ne? Und das ist halt schon geil, weil du halt einfach auch nochmal andere Kulturen, nochmal andere Fans siehst und so. Das ist halt irgendwie schon super geil. Also
ich glaube, ich fände es auch einfach für die Leute für Ort, jetzt wenn man zum Beispiel über Südamerika spricht, da ist ja auch trotzdem, es ist eine riesen Fanbase dort, das vergisst man irgendwie, man hat das gar nicht so auf dem Schirm, aber da sind so viele Leute, die den Sport einfach feiern und es ist so schade, dass wir nicht schaffen, da mal als Weltcup vorbeizukommen.
Ja, Ja, ich meine, du musst mal mit den Cross-Country-Leuten reden, was die über Brasilien sagen. Die sagen halt, das ist das geilste Rennen des Jahres. Du hast zwar keine Minute frei, weil die Fans halt so, die sind halt so heiß drauf, dich irgendwie kennenzulernen, ein Interview mit dir zu machen oder irgendwie ein Autogramm zu und so, ne? Aber das ist ja eigentlich das, worum es gehen soll. Natürlich geht es auch immer um die sportliche Leistung und die geht nur, wenn man auch seine Ruhe hat. Aber am Ende ist ja alles dafür da, um den Sport zu bewerben, den wir alle so ausüben. Ja. Und da ist es natürlich geil, du hast halt über die Welt verteilt einfach Kontakt mit der Szene.
Ja.
Das fände ich schon echt cool. Ich meine, das, was du ja gesagt hast, ist, dass gerade in den USA jetzt auch sehr viel nach oben kommt durch den Quinn, durch den Mullally. Und dass halt Profiathleten auch irgendwie was zurückgeben, so gefühlt. Mhm. Ne? Und das sieht man ja auch bei den Cross-Country-Mädels zum Beispiel, hier die von Ghost, Anne Terpster, die hat ja auch ihr eigenes Bike-Center und oder ihr eigenen Trails, wo ihr Name draufsteht. Und jetzt war ich, du wirst es nicht glauben, gestern auf den Feen-Trails und du hattest davon ja schon erzählt. Aber was mich tatsächlich gewundert hat und was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass unten drunter auf den ganzen Schildern steht, bei Nina Hoffmann. Was geht da
an? Ich könnte dich ja erstmal fragen, wie du es fandest, bevor ich erzähle, was da geht. Kannst du mal sagen, was da so geht?
Also das ist ja tatsächlich gar nicht so weit von mir, ist anderthalb Stunden.
Ja.
Und wir haben halt einfach überlegt, naja, wir sprechen heute, dann gucke ich mir das doch mal an, was du da das letzte Mal
erzählt hast. Kam das wirklich so?
Ja, genau.
Was du gedacht hast.
Und dann hatte ich da natürlich schon so ein bisschen was von gehört und ich war tatsächlich positiv überrascht, wie cool das ist. Also man muss das vielleicht mal kurz erklären, das ist in Saalfeld, ne, glaube ich.
Ja, genau, also da bin ich geboren und aufgewachsen und das ist auch der Grund, warum mein Name dort mit dran steht, weil ich mit dem Verein in den letzten Jahren auch öfter was gemacht habe, bin Ehrenmitglied im Verein. Das berühmte
Kind der
Stadt. Naja. Nee, vielleicht nicht so, aber einfach, ich muss ganz ehrlich gleich nochmal dazu sagen, ich habe keinen Meter an diesen Strecken gebaut. Das haben alles die Leute vom Verein, das hat der Lukas Rahm vor allem auch gemacht und ganz viele Freiwillige in ehrenamtlicher Arbeit. Ich habe da nicht viel zu beizutragen, weil ich habe die ganze Zeit irgendwie, ich bin da gar nicht zu Hause und ich bin immer unterwegs und irgendwie habe ich da, ja, leider keine Zeit gehabt dafür, aber deswegen, wenn du die Strecken cool findest, zwar steht mein Name drauf, aber die Props gehen an andere Leute.
Ja.
aber trotzdem war halt so die Idee oder der Gedanke dahinter, dass wir meinen Namen dort draufschreiben, um das halt, ja, meine Reichweite zu nutzen und das ein bisschen zu publizieren und bekannt zu machen und zu zeigen, dass wir auch hier in Thüringen eigentlich ganz coole Spots haben.
Ja,
und ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, oder was heißt schon mal, aber wenn es halt einem ermöglicht wird, dass man an einem Berg 5 legale Strecken bauen darf, also dann muss man die Chance auch einfach sofort ergreifen und das durchziehen.
Ja.
Und mega cool, dass das alles, das ist alles innerhalb von einem Dreivierteljahr vielleicht entstanden. Also es war letztes Jahr um die Zeit haben wir halt dann drüber gesprochen und da hieß es, okay, wir bekommen wahrscheinlich das und das und das genehmigt und dann haben die im Frühjahr angefangen zu bauen. Ich meine, es gab schon zwei Strecken davon, aber die anderen drei sind alle frisch entstanden. Das ist schon cool.
Und von denen, die es gab, sind, glaube ich, auch, also die gibt es so nicht mehr, wie sie waren, sondern die sind so ein bisschen abgewandelt
teilweise
worden.
Teilweise auch, ne? Voll, ja. Also der Einfahrer, der ist im unteren Teil komplett gleich, weil den haben sie noch vom Feenbike-Marathon damals gehabt, als sie den mit dem Bagger halt auch gebaut haben. Und die restlichen Strecken sind tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, der wilde Hund. Also den hatten sie für das Kids Enduro letztes Jahr schon gebaut. Den mussten wir nur im oberen Teil ein bisschen umlegen. Aber die anderen drei Strecken sind komplett.
Ja. Also es ist wirklich cool.
Und weil dann auch der Frust nochmal drin war und so, das war echt, das hat uns nochmal kurz vor Eröffnung fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja.
Also deswegen geht er einfach auch momentan erst vom Mittelweg los, noch nicht von ganz oben, weil da auch der Frust noch mal drin war und wir es einfach nicht mehr geschafft haben bis zur Eröffnung. Aber das steht für jetzt, für den Herbst noch auf dem Programm.
Ist auf alle Fälle super cool. Also wie gesagt, es hat da irgendwie 5 Strecken. Du parkst irgendwie an so einem schönen kleinen Spielplatz und fährst dann da einen relativ moderaten Weg hoch. Das ist echt ganz, ganz angenehm. Und dann hast du von oben recht cool 5 Strecken, die halt runtergehen und die du aber auch so als Runde fahren kannst. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du ja immer an einem Platz rauskommst und dann wieder hochfahren musst den gleichen Weg, sondern am Ende fährst du eigentlich gefühlt einmal den langen Weg hoch und hältst dich dann so ein bisschen am Berg auf, fährst halt immer wieder so deine Runden und fährst dann zum Schluss irgendwie einen Trail komplett bis runter.
Genau, und der wieder zum Parkplatz geht.
Genau, also das gefällt mir sehr gut. Ich finde auch die Art und Weise der Strecken echt interessant oder echt cool, so für unser Level.
Es ist recht anspruchsvoll.
Genau. Und das wäre tatsächlich so, wo ich sage, okay, ich könnte da jetzt nicht mit jedem hinfahren.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also weil es halt...
Ist auch so.
Gerade so der wilde Hund, der mir natürlich unfassbar viel Spaß gemacht hat. gerade so im unteren Teil, wo der halt so... oben ist er relativ offen und so ein paar coole Sprünge drin, so ein paar schöne Wellen, so natürliche Wellen, mega cool, und unten raus geht er ja so durch die Tannen und das finde ich so super geil, also das ist genauso mein Style, den ich mag, so eng durch irgendwelche Tannen fahren, und aber halt, wie gesagt, sehr, sehr rutschig und sehr, sehr anspruchsvoll, und das ist tatsächlich vielleicht so ein ganz kleines bisschen das, was ich schade finde, ist, dass es da jetzt noch nichts gibt, wo die ganze Family fahren kann.
Mhm. Auf jeden Fall.
Weil an sich finde ich so diese Trail-Center-Geschichte ja immer extrem cool. Also es bräuchte halt irgendwie noch ein cooles Kaffee, was es da halt irgendwie auf der Runde gibt und so. Aber ja, und halt irgendwie so einen einfachen Trail, den halt wirklich jeder runterfahren kann. Aber ansonsten finde ich, ist das ein perfekter Start in ein richtig cooles Trail-Center-Projekt. Ist denn da geplant, dass dann noch mehr dazu kommt?
Genau, erstmal zum Thema Kaffee, wenn du an den Feengrotten, da kommt man halt nicht direkt vorbei, weil wir haben das bewusst auch so umgelegt, dass die Radfahrer, dass es dazu keinen Konflikten kommt zwischen den Feengrottenbesuchern und den Radfahrern, aber wenn man, das wollen wir auch noch ein bisschen mehr ausschildern und so, einen Kaffee möchte, dann kann man an den Feengrotten quasi auch anhalten, das so an der anderen Hangseite quasi rauskommt, also wenn du den Einfahrer zum Beispiel fährst, der kommt ja eher auf der, wenn du vom Hang stehst, rechten Seite raus und dort unten sind dann die Feenkrotten, dort gibt's auch einen Kaffee und so Sachen. Und theoretisch auch nochmal Sanitäranlagen und theoretisch auch Duschen und so weiter und so fort. Wir mussten dann nur, oder wir haben halt den Start vom Trailcenter auf die andere Seite gelegt, um da ein bisschen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und dann genau das, was du sagst, mit einem wirklich blauen Trail, wir haben ja den Einfacher blau gemacht und eigentlich, um ehrlich zu sein, ist der auch, also die Kurven, das ist zwar irgendwie alles mit dem Bagger gebaut, aber die sind trotzdem relativ steil auch und relativ eng, und das ist, so richtig blau ist es eigentlich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. aber wir wollten halt wenigstens einen Trail offiziell blau machen. ich habe, es ist geplant, perspektivisch da auch weiterzumachen, mehr zu machen, alles Step by Step, ne, wir müssen natürlich jetzt auch erstmal sehen, dass wir die Strecken erhalten, weil das ist auch relativ anspruchsvoll, ich werde jetzt morgen nach Saalfeld fahren und dann auf jeden Fall auch mal eine Runde auf den Trails drehen und schauen, was gerade der Zustand ist, weil allein schon nachdem wir den Eröffnungsride gemacht haben, waren die Strecken so viel ausgefahrener, und das bedarf natürlich dann auch gewisser Pflege, ne. Aber grundsätzlich ist da auch mehr geplant. Grundsätzlich, wir haben jetzt dann auch im November Meeting und wir wollen nicht nur ein Kids-Enduro nächstes Jahr machen, sondern ein richtiges Enduro-Rennen. Aber dazu später mehr, wenn das dann auch alles so in Sack und Tüten ist, dass es spruchreif ist quasi. Aber das sind so die Pläne, dass das alles wachsen soll. Ich will im Rahmen dieses Enduro-Rennens dann auch, wie wir das dieses Jahr gemacht haben mit dem Eröffnungsride, dass man so ein Community-Ride draus macht, würde ich das gerne irgendwie auch, dass ich auf jeden Fall da bin an dem Wochenende und mit der Community irgendwie was Cooles zusammen mache, neben dem Rennen eben auch. Aber das sind alles so Zukunftsprojekte, und da wird auf jeden Fall noch mehr gemacht und wird weiter dran gearbeitet. Ich klemme mich da auch mit dahinter noch, so viel wie ich eben Zeit habe und vor Ort sein kann.
Aber was ist so final das Ziel? Also warum wurde das jetzt genehmigt? Einfach weil es vor Ort viele Radfahrer gibt und die müssen ja irgendwo Fahrrad fahren, oder ist da auch ein touristisches Ziel dahinter?
Genau, also ein bisschen beides. Der Hauptgrund ist der Verein, der sehr viele Kids im Verein hat und die sehr gute Nachwuchsarbeit machen. Und diese Kinder brauchen natürlich, oder der Verein wollte einen legalen, offiziellen Platz haben, wo sie trainieren können. Weil immer wenn sie irgendwo im Wald fahren sind, ist das halt irgendwie nicht erlaubt. Und dann kannst du da irgendwie kein Vereinstraining ausschreiben, wenn du illegale Sachen in Anführungsstrichen machst. Ne? Und daher kam der Gedanke, okay, wir müssen die Strecken legalisieren. Der Jürgen Karsch vom Verein, der ist sehr gut, was das Überzeugen von Personen angeht und was das auf die Seite holen von Personen angeht quasi. Und der hat die Hauptarbeit geleistet und hat mit allen Beteiligten gesprochen. Die Saalfelder Feengrotten waren halt irgendwie auch sofort auf unserer Seite. Und dann kommt dieser touristische Punkt halt so ein bisschen mit dazu. Die haben halt dort auch den Mehrwert für den Tourismus gesehen. Und das habe ich halt auch gleich gesagt. Klar, wir machen jetzt hier in erster Linie was für den Verein zum Trainieren. Aber wenn wir das cool nach außen kommunizieren und tragen, dann ist das, glaube ich, für viele Mountainbiker aus Deutschland ein Grund, vielleicht auch mal ein Wochenende in Thüringen zu verbringen. Vielleicht einen Tag in Saalfeld im Trailcenter, dann macht man vielleicht noch eine Tour bei Lukas im Bergwerk, im Trailwerk oder fährt nach Oberhof in den Bikepark oder nach Steinach oder irgendwie sowas. Und das ist halt einfach auch ein cooler Aspekt, um zu zeigen, es war auch cool, also ich würde gerne auch damit zeigen, dass Saalfeld, auch wenn und ich will jetzt da irgendwie keinen auf den Schlips treten, ne? Aber Thüringen ist ja jetzt schon, was das Politische angeht, in dem nicht allerbesten Ruf und vor allem auch Saalfeld-Rudolstadt wurde doch auch viel AfD gewählt, aber nur weil die Leute hier AfD wählen, sind das keine schlechten Menschen und Saalfeld ist trotzdem eine coole Stadt und hier kann man coole Sachen machen und hier gibt es viel Angebot und die Region ist nicht so schlimm, wie manche das vielleicht denken. Zumindest, was ich so mitbekomme von Leuten drumherum. Und das wäre irgendwie auch cool, wenn man sich da einfach mal selber mal ein Bild macht davon. Und
ich glaube, das
also Zeit hier verbringt.
Ich glaube, das ist tatsächlich, ich meine, wenn man jetzt so, Sachsen hat man jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen besseres Bild. Also man hat irgendwie sächsische Schweiz, wo man halt einfach diese markanten Felsformationen hat. Dann hat man irgendwie das Erzgebirge, was man vielleicht irgendwie kennt. Thüringen ist da so ein bisschen, unterm Radar.
Thüringer Wald halt vielleicht.
Ja, ne? aber haben, glaube ich, auch die wenigsten Leute auf dem Schirm. Aber wie gut man eigentlich in Thüringen Radfahren kann und wie viele Trails es gibt. Du hast gesagt, Oberhof und. Ja, also es gibt ja echt ein richtig cooles Angebot. Dann gibt es irgendwie...
Ilmenau wird auch immer besser.
Also, es gibt einfach so viel und ich meine, wir als Mountainbiker brauchen vor allen Dingen irgendwie gute Trails und die hat's in Thüringen echt und ich liebe es ja, nach Thüringen zu fahren, um da Radfahren zu gehen. Von daher ist es wirklich, glaube ich, für viele Leute wäre das halt echt mal cool, da ein bisschen Zeit zu verbringen. Und da ist natürlich Saalfeld und die Feentrails jetzt einfach noch so ein Spot, der es vielleicht nochmal attraktiver macht, ne? Wo du, wie du halt gesagt hast, ne? Du fährst halt dahin und du kannst halt wirklich so 3-4 Tage ein verlängertes Wochenende mal easy dahin fahren. Das ist halt nicht so weit weg von allem, sondern ist halt dann doch relativ zentral noch in Deutschland.
Ja. Thüringen, das ist das grüne Herz Deutschlands, liegt in der Mitte.
Genau. Und also von daher seid ihr da, glaube ich, richtig auf dem richtigen Weg. Das, was es halt jetzt vielleicht noch bräuchte, wäre halt irgendwas, was das alles so verbindet. Ne? Also jetzt muss man sich halt noch relativ... Ja, man muss sich so selber zusammensuchen, wo man hin kann. Und wenn da jetzt irgendwie so ein paar findige Touristiker auf die Idee kommen, es gibt die Thüringen Super Trails mit Nino Hoffmann, dann wäre das, glaube ich, echt eine coole Sache, wo man da, wo du vielleicht auch...
Der Thüringer Wald... Verein, die haben dieses Jahr auch, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade sagst, die haben so ein Projekt ins Leben gerufen, was Trailpatenschaften bedeutet, also es sind einige quasi Leute aus Thüringen mit einem Namen in der Szene haben Trailpatenschaften übernommen an verschiedenen Orten in Thüringen, vor allem im Thüringer Wald und ich unter anderem eben für die Feentrails in Saalfeld und das wird jetzt auch demnächst dann auf entsprechenden Kanälen publiziert. Aber auf jeden Fall muss das noch, ich glaube, es wird sowas in dem Tourismus so hier in der Region angeht, da wird das schon irgendwie ganz gut kommuniziert, aber es muss noch mehr in der Mountainbike-Szene an sich publiziert werden und vielleicht auch noch ein bisschen mehr in so klassischen Mountainbike-Magazinen oder Ja, sowas wie hier in einem Podcast zum Beispiel. Ja. Whatever.
Ja, ich meine, klar, für die aktuell wird es halt wirklich so für die Leute in Thüringen kommuniziert und die Idee ist, glaube ich, also so wie ich das sehe.
Muss noch ein bisschen überregional werden.
Genau, so bringt die Leute aus den umliegenden Dörfern auf die Trails und dann ist natürlich cool, du hast halt einen Spot, da fahren die hin, fertig. Aber wenn du natürlich Leute jetzt irgendwie aus Hamburg oder whatever, Berlin bekommen willst, ist für die natürlich interessanter, du hast halt irgendwie wirklich was, wo du 3 Tage dich aufhalten kannst, aber da bin ich sicher, das wird es irgendwann geben. Aber ja, ich finde es wirklich cool und es ist wirklich eine schöne Ergänzung zu dem, was es sonst alles noch so da gibt und auf alle Fälle von mir auch Daumen hoch und Empfehlung, da mal hinzufahren. Schön. Lohnt sich auf alle Fälle. Habt ihr einen guten Job gemacht.
Dankeschön.
Genau. Jetzt möchte ich tatsächlich zum Schluss noch mit dir über ein Thema reden. Und zwar, gestern war ein Rennen in Genua, und zwar so ein City Downhill. Das Serra Abajo, glaube ich, heißt es. Und das ist so jetzt nicht das erste Mal, dass es so ein City Downhill in Europa gibt, aber so diese großen Rennen, die es ja eigentlich in Südamerika ganz viel gibt, mit irgendwelchen Valparaiso-Rennen oder sonst irgendwas. Das war jetzt so das, in meinen Augen so das erste Mal in dieser Größe auch in Europa. Ist es was dich irgendwie reizt, da mal mitzufahren?
Ich würde es mir vielleicht erst mal angucken vor Ort, weil so eine City Downhills sind oft gefährlich. Mhm. Haben einfach ein relativ hohes Verletzungsrisiko, weil zum einen fährt man natürlich nicht auf Dreck, sondern viel auf Asphalt und da.
Und meistens steht irgendwo eine Mauer im Weg, ja.
Ach, naja, genau. Mauern stehen da, die sind auch tendenziell hart, wenn man da davor fährt. So Holzelemente, die werden auch relativ glatt, wenn es nass wird. Mhm. Beziehungsweise Stein genauso. So Treppen sind auch oft eng, dass man mal irgendwo mit dem Lenker hängen bleibt, ist jetzt auch nicht so ohne. Und oft sind auch echt sketchy Features gebaut mit irgendwelchen Drops irgendwo raus, die, weiß ich nicht, das Speed nicht so richtig passt oder da. Ach, keine Ahnung. Ich habe da schon ein paar Geschichten gehört von echt sketchy Aktionen. Ja. Es wirkte mir jetzt in Genua, was ich so im Netz gesehen habe, alles ganz gut machbar und nicht so mega crazy und riesig wie irgendwo in Südamerika. Aber ich war natürlich nicht vor Ort, also ich kann es jetzt nicht einschätzen.
Ja, ich glaube, Genua hatte halt einfach das Problem, dass es da halt geregnet hat und gerade die Holzelemente so unfassbar rutschig waren. Am Renntag dann nicht und dann war, glaube ich, alles echt ganz gut zu fahren. Aber auch da ging es halt so durch so kleine Gassen, wo du so auf dem Belag auf dem Boden, also das war alles so rund, das Kopfsteinpflaster, wo du schon im Fernsehen gesehen hast, also das grüne Zeug da auf dem Boden, das heißt auf alle Fälle rutschig. Und ich finde es halt so crazy, dass hier mein Teamkollege Thomas Slavik ist ja da einfach der absolute Spezialist für. Der hat auch das Rennen wieder gewonnen und ey, das ist echt,
hab ich gesehen.
Echt crazy, dass der das so durchzieht. Und ich meine, das ist halt ein anderes Rennformat, das ist natürlich irgendwie nochmal dichter an den Zuschauern und bietet nochmal irgendwie mehr Leuten da die Möglichkeit, ja, sich auch für den Sport zu interessieren. Und jetzt sind wir natürlich auch wieder da, was du vorhin gesagt hast. Ich meine, solche Rennen, die geben auch oft deutlich mehr Preisgeld wie so ein Weltcup. Weil man muss jetzt mal sagen, so ein, also 3.000 Euro, das ist viel Geld. Aber wenn du überlegst, du bist Profisportler und hast 7-mal im Jahr oder nächstes Jahr 10-mal im Jahr die Chance, als schnellste Frau der Welt diese 3.000 Euro abzusahnen, da denkt man sich so, wow. Also, cool.
Das lohnt sich.
Also, wegen den Finanzen macht man das nicht, oder?
Nee. Also, man muss dann einfach seine Verträge mit Sponsoren so auslegen, dass man für einen ersten Platz im Weltcup von den Sponsoren jeweils auch noch Boni bekommt. Mhm. Weil ansonsten ist es halt schon ein bisschen der Witz. Also, ich meine, ganz früher noch, als ich angefangen habe, Weltcups zu fahren, da war ich so, als ich Zweite damals 2019 in Leogang geworden bin, dachte ich so, boah, krass, 2.100 Euro, geil. Und habt ihr auch noch Bar bekommen halt so, mal so voll gefreut. Aber jetzt, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein Joke. Also wenigstens 10.000 für einen Weltcup-Sieg müssen eigentlich drin sein. Wenn man auch in andere Sportarten guckt.
Das ist es eben, ja, genau.
Da kriegt man überall mehr.
Es gibt da jetzt gerade irgendwie echt ein gutes Interview, ich glaube mit Finn Eils, oder? Die da ich weiß nicht, ob es auch ein Videopodcast war.
Mit Dean Lucas, oder? War das?
Ich weiß nicht genau, aber
ich glaube, ja.
Die haben auf alle Fälle da drüber gesprochen, wie...
Ja, ich habe es mir nicht angehört, aber das glaube ich gesehen.
Wie crazy das ist, also beim Skifahren bekommst du irgendwie 100.000 oder whatever, beim Golfen, ey, wenn die so ein Golfturnier gewinnen, ne? Und da gibt es ja jetzt auch so ein paar im Jahr. Also es ist ja jetzt nicht, dass es da jetzt irgendwann eine Weltmeisterschaft gibt und die verdienen dann das Geld, sondern da ist ja genauso wie beim Downhill gibt es halt verschiedene Events und jeder kann halt, hat halt irgendwie so und so auf die Chance, sowas zu gewinnen. Und da gibt es halt dann einfach teilweise Millionen oder so, die gewinnen, ja. Ich meine, so krass ja, muss es jetzt nicht sein, aber das, wie du schon nee, sagst, ne? Also so ein bisschen Kohle wäre schon gut.
Ja, also dafür ist der Sport jetzt zu klein, dass man da irgendwie eine Million verlangen könnte. Oder selbst im sechsstelligen Bereich auf gar keinen Fall, ne?
Ja, aber wenn es wenigstens warum?
Fünfstellig wäre.
Aber warum ist es so? Also ist der Sport nicht zu vermarkten oder wird er zu schlecht vermarktet? Oder weil es ist ein actiongeladener Sport in einer Sportart, die im Grunde jeder macht. Natürlich nicht so, wie ihr das macht, aber trotzdem Radfahren kann sich jeder irgendwie mit identifizieren. Also vor allen Dingen besser wie Golfspielen zum Beispiel.
Das stimmt.
Du hast halt unfassbar viele Gadgets, die du halt kaufen kannst. Das heißt, für ganz viele unterschiedliche Firmen ist es interessant, darin zu werben. Und so ein Mountainbiker braucht ja auch abseits von dem Mountainbike-Zeug noch ganz viel. Ne? Also man reist irgendwie super viel rum, man braucht irgendwie ein Auto, man braucht irgendwie ein Van, man braucht einen Camper oder, ne? Also es gäbe ja schon die Möglichkeiten, dass da große Firmen werben und damit dann auch Geld in den Sport bringen. Warum findet das im Downhill nicht statt?
Ja, boah, das ist eine sehr gute Frage, weil wie du es eigentlich jetzt alles schon relativ gut auf den Punkt gebracht hast, ist der Sport eigentlich gut zu vermarkten. Was ich auch finde, es ist super simpel nachzuvollziehen. Also wir fahren den Berg runter gegen die Uhr, der schnellste gewinnt.
Ja.
Fertig.
Ja.
Es ist nicht so schwer. Nur, zum Beispiel, ich war am Freitag beim Big Air in Chur und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Freeski. Und dann springen die Mädels halt da und du denkst dir so, geil, sah gut aus. Und die nächste, ja, sah auch gut aus. Und die eine kriegt halt 70 und die andere kriegt halt 90. Und ich so, sah mir beides gleich aus. Sah gleich geil aus. Da fehlt dir dann einfach das Know-how so ein bisschen dahinter, um genau zu verstehen, warum die Bewertung entsprechend ist. Und beim Downhill ist es einfach super simpel, ne? Mhm. Oder bei grundsätzlich Rennsportarten ist das ja meistens so ein, der Ski Alpin ist ja groß, ne? Das Downhill hat's halt irgendwie leider noch nicht geschafft. Wir müssen irgendwie, das ist ja das Ziel eigentlich von Warner Brothers, ne? Die wollen uns ja irgendwie dahin bringen, wo Ski Alpin und so weiter und so fort ist. Dafür braucht es halt irgendwie noch ein paar externe Sponsoren, also Sponsoren außerhalb der Mountainbike-Branche, die auf den Zug aufspringen und der gleichen Meinung sind, dass das eigentlich ein ganz cooler Sport ist und man den supporten könnte. Und dass dann noch ein bisschen Geld da grundsätzlich reingebracht wird, dass es dann wiederum besser im Fernsehen übertragen wird oder in generell auf Plattformen einfach übertragen wird. Und dass ich dann Stück für Stück, ja, wachsen kann, aber irgendwie sind wir halt noch nicht so weit. Ich meine, was, glaube ich, wirklich ein Punkt ist, wenn wir olympisch wären, würde das, glaube ich, immer einen ordentlichen Boost geben, weil du dann halt sofort andere Plattformen bekommst, von den Nationen andere Förderung bekommst, mehr Nachwuchs vielleicht dann irgendwann auch nachkommt und es so einfach ein bisschen.
Ja, aber ich meine, Cross Country ist olympisch. Und dann,
die verdienen auch besser als wir teilweise.
Ja, aber jetzt ja auch nicht. Also die sind ja auch nicht im Skibereich so, weißt du, von den Finanzern.
Aber das ist halt manchmal so, ne? Manche Sportarten werden irgendwie groß. Also warum ist Basketball so riesig in den USA und nicht hier in Europa? Keine Ahnung.
Ja,
weiß ich jetzt nicht.
Das ist,
oder Baseball. Warum? So. Gibt's halt irgendwie. Also habe ich leider keine Antwort auf die Frage.
Ja, schade. Wirklich schade.
Wir können ja mal,
also, da
wir können
schon
ja mal
mehr
das Podcast-Publikum. Okay, ich fange eine Studie an. Ich werde jetzt das ganze Internet zur Literatur recherchieren.
Du bist die Einzige aus unserem ganzen Ensemble hier, die irgendwas vorzuweisen hat, außer einen Führerschein. Ja? Also wenn, dann wärst ja du da wohl.
Aber es ist witzig, weil wir diskutieren das ja auch immer. Und warum ist es nicht größer und warum ist nicht mehr dies und das? Ist vielleicht dann auch trotzdem halt noch ein Risiko- und Actionsport. Aber ich meine, wird ja auch alles größer und die ganzen, also weißt du, man. Der Sport heutzutage geht ja eher weg von den traditionellen Sportarten hin zu eher so quasi Trendsportarten, Extremsportarten, Actionsportarten, however you wanna call it.
Ja, ja.
Vielleicht braucht es aber noch ein bisschen Zeit, Wir werden sehen. Ich versuche es in Deutschland groß zu machen.
Ja, genau. Ja, im Alleingang. Natürlich...
Nee, es gibt ja schon noch ein paar andere, ne? Henry und Max.
Du sagst es natürlich jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber das ist natürlich tatsächlich einfach der Key, ne? Wenn du jemanden hast wie dich, die halt einfach in der Weltspitze mitfährt oder, es gibt ja, wie du schon gesagt hast, auch noch andere, die halt einfach wirklich... in der Weltspitze mitfahren. Das ist natürlich einfach ein Zugpferd, ne? Ich meine, deshalb war auch irgendwie Tennis lange irgendwie super interessant für alle Leute, weil wir halt einfach jemanden
hatten, daran musste ich auch gerade denken. Ne? Genau, das muss ich auch gerade
denken. Also von daher ist das, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, über das ganze Thema, auch wieso das mit dem ganzen Warner Brothers und so sich jetzt entwickelt hat, da müssen wir mal in einer anderen Folge drüber reden. Weil ich habe hier noch eigentlich 100.000 Fragen an dich, aber die Zeit ist schon recht fortgeschritten und ich will dir auch nicht zu viel Zeit klauen. Vielen Dank, dass du dir mal wieder, dass du dich mal wieder hier mit hingesetzt hast und wir mal darüber quatschen konnten. Echt super interessant und
ich bin auch froh, dass es geklappt hat jetzt.
Ich wünsche dir,
ich mich versetzt habe.
Nicht nur mich, unsere ganzen Zuhörer.
Entschuldigung.
Und ich wünsche dir ganz viel Spaß morgen auf den Feentrails und leider beim Bock auf Ballern Event sehen wir uns ja scheinbar nicht, ne? Dieses Jahr.
Nee, ich muss mal aussetzen und ich habe genug Party gemacht in der letzten Woche. Ich muss mal wieder zurück, back to business, so langsam.
Alles klar. Ich wünsche dir
eine gute Zeit. Ich komme nächstes Jahr.
So nämlich. Ich wünsche dir eine gute Zeit, vielen Dank. Und
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao, Tobi.